Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, es sind erneut 14 Tage vergangen und ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Good Morning Endoskopie. Die letzte Folge war überaus erfolgreich. Hier nochmal herzlichen Dank an alle Hörer. Ich kann Ihnen allerdings versprechen, dass die heutige Folge mindestens genauso interessant zumindest sein wird. Und wir sprechen heute über die Endoskopie, über die interventionelle Endoskopie im weitesten Sinn und reden auch so ein bisschen über die Geschichte der Endosonographie und wo sie denn sich auch weiterentwickelt wird. Und eigentlich den idealen Gast, den man sich hierzu vorstellen kann und den ich auch heute herzlich begrüßen möchte, das ist Professor Uwe Will. Herzlich willkommen, toll, dass du mitmachst. Vielen Dank.
Vielen Dank, Alex, für die Einladung. Gerne.
Und ich habe auch gerade gehört, dass du auch ein regelmäßiger Hörer des Podcasts bist.
Ja, ja.
Das freut mich natürlich umso mehr. Und jetzt bist auch selber dabei und ich glaube, du bist, wie ich es bereits schon erwähnt habe, sicherlich einer derjenigen, die da am meisten dazu erzählen kann. Erzähl uns doch vielleicht mal von dir selbst über deinen Hintergrund und wie du letztendlich auch zur Endosonographie gekommen bist. Und wie du letztendlich auch dorthin gekommen bist, wo du heute bist, eigentlich als einer der innovativsten Endosonographiker, was natürlich auch die endoskopische Intervention betrifft. Fang doch einfach mal an.
Also ich habe in Jena studiert, bin dann in die innere Medizin eingestiegen, das war 89 und Kunde hatte dann das Glück, 93 in die Endoskopie zu wechseln zu Professor Bosseckert. Damals eine Institution in Jena und ich hatte dann das Glück, weil wir in der Gastroenterologie keine Sonographie hatten, dort ein Sonographiezentrum aufbauen zu dürfen. Weil wir hatten für 600 Betten innere Medizin, hatten wir nur ein Ultraschallgerät und das war bei den Radiologen. Sodass wir dann Elegra gekauft haben von Siemens und dann durfte ich die Sonographieabteilung aufbauen. Das war ja naheliegend, wenn du dann in der Endoskopie bist, dass du die Endosonographie gleich mit etablierst. Und da war ich meine Woche in München gewesen beim Thomas Rösch. Und nach der Woche bin ich nach Hause gekommen und habe angefangen. Damals noch mit einem radialen mechanischen Scanner von Olympus, das kennst du auch noch.
Ja, ja.
Und damals gab es ja nur die diagnostische Endoskopie, die longitudinale Endoskopie mit der Möglichkeit der Punktion. Das kam ja erst Mitte der 90er Jahre auf, 93, 95 so ungefähr, wo wir punktiert haben. Und das war ja dann ein wirklicher Sprung dann in Richtung Intervention. Ne?
Ja, es gibt ja immer so die Diskussion, wer jetzt eigentlich mehr für die Endosonographie berufen ist. Also ich habe da eine ganz klare Meinung, aber vielleicht hast du da auch eine Meinung. Soll man jetzt eher von der Sonographie kommen und sich dann die Endoskopie aneignen? Oder soll man eher von der Endoskopie kommen und sich dann den endoskopischen Ultraschall aneignen? Oder ist es total egal?
Also eigentlich, sagen wir mal unter uns, hast du Vorteile, wenn du aus der Sonographie kommst, bin ich der Meinung. Weil ich mache das heute noch so, wenn ich eine Intervention habe, schaue ich mir den Patienten vorher an und dann schaue ich mir ihn nach der Intervention am nächsten Tag auch nochmal an. Das hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, wenn du im Vorfeld siehst, die Anatomie siehst, du siehst, wo die Stauung ist, kannst du dir im Kopf schon ein Bild machen, wie du das endosonographisch managst, diese Intervention. Und der nächste Vorteil am Folgetag ist, dass du, wenn du den Patienten wieder siehst, dem Patienten ins Auge schauen musst und musst dann sagen, wie geht's dir heute? Geht's dir gut? Ja, nein. Und wenn der dann im Bett liegt und hat Beschwerden, dann bist du wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegangen. Oder du musst realisieren, was du da vielleicht falsch gemacht hast.
Also du machst einen konventionellen transabdominalen Ultraschall vor der endosonographischen Intervention und dann anschließend danach nochmal. Ja, ist interessant, glaube ich. Also macht sicherlich auch nicht jeder. Ich persönlich muss gestehen, ich mache es nicht. Ich orientiere mich eher an der CT, aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen an meiner Vita oder an meinem Werdegang. Aber ich glaube, es ist sicherlich sinnvoll, das auch nochmal zu machen und klar mit dem Patienten nach der Intervention nochmal zu reden.
Hat den Vorteil auch, du kannst ja praktisch im Vorfeld dem Patienten auch sagen, was du vorhast. Das heißt, ich kläre ihn ja nochmal dezidiert auf während der Sonographie. Ich zeige ihm praktisch die Anatomie und sage, das hier ist dein Problem und wir versuchen dein Problem heute intern zu lösen. Wenn du ehrlich bist, du brauchst ja praktisch die Endoskopie nur als Vehikel, um dein Endosonographiegerät darunter zu kriegen. Also so ein guter Endoskopiker musste da gar nicht sein unter uns. Das macht natürlich von Vorteil, wenn du die ERCP gut kannst, weil du musst ja auch Rundebuhren gelegentlich mal machen, ne?
Richtig, und man muss natürlich auch endosonographischen Stand legen können oder sowas. Aber da werden wir auch gleich noch drüber reden. Was ja ganz interessant ist, du hast ja bereits es schon erwähnt, wir hatten ja nur diesen diagnostischen Radialscanner. Und erst dann mit den Linearscanner und der Möglichkeit der Punktion hat sich das dann erst entwickelt. Ich kann mich selber auch noch erinnern, als ich ja noch junger Assistenzarzt war, dass man mir gesagt hat, naja, das sind ja diese teuren Geräte, die einem sowieso nichts bringen, was das Staging betrifft, weil wir dann doch eher ein CT machen. Und eigentlich dann ja schon wieder, fast schon wieder so weg waren von vielen Kliniken und dann erst so durch die Punktion wahrscheinlich erst wieder Relevanz bekommen haben. Inzwischen wissen wir, dass die Endosonografie, und wir wissen das auch von dem Weißbuch der DGVS, die Untersuchung ist, wo die Zahlen weiterhin noch Jahr für Jahr kontinuierlich steigern. Also das muss ja einen Grund haben. Was würdest du denn sagen, war denn, was die Intervention betrifft, somit der entscheidende Punkt, wo man gesagt hat, jetzt haben wir echt so, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, so ein Game Changer, ne?
Ja, das ging ja Mitte der 90er Jahre ging das los. Du kennst ja die Geschichten damals bis Anfang 90er wurde ja alles, was am Pankreas war, zystische, was weiß ich, Läsionen, die nach dem Pankreatitis kam, es wurde ja noch operiert. Ja. Und du weißt ja auch, wie das Outcome dieser Patienten manchmal war. Das war ja grauerlich. Und mit dem longitudinalen Scan hatten wir ja die Möglichkeit, praktisch solche Flüssigkeitssequestrationen zu punktieren, diagnostisch zu untersuchen, mikrobiologisch zu untersuchen. Und das war sicher der Game Changer. Wir haben das punktiert damals mit der 19er Nadel, haben Draht vorgeschoben. Dann haben wir noch ein bisschen Ballon dilatiert und haben damals ja nur Plastprothesen eingelegt, das weißt du.
Ja.
Und diese Nekrosektomie, das ist ja mehr oder weniger dann das durch Zufall wahrscheinlich auch entstanden, dass wir diese Öffnung einfach größer gemacht haben und haben praktisch dieses Material, was infektiös war, einfach rausgeholt.
Ja.
Bei uns in Jena war das so, das kann ich dir noch, ist ein schönes Ereignis. Da hatte ich, ich hatte Ende der 90er oder so ungefähr, wo wir dann die Zystendrainagen schon gemacht haben, lange Zeit. Dann ist mir so eine Plastprothese abgerutscht in die Zyste. Mhm. Und ich war aber noch nie in so einer Zyste drin. Dann habe ich meinen Chef geholt, Professor Bosek stand dahinter. Und ich gesagt, da müssen wir jetzt rein und müssen die Drainage wieder rausholen, diese Pigtail. Und dann habe ich das Papillotom genommen und bin in das Loch rein und habe geschnitten. Und er stand immer hinter mir und gesagt, stopp, 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 nicht so weit, nicht so weit. Ich habe gesagt, ich muss so weit schneiden, dass ich wenigstens das Endoskop da reinkriege. Und dann habe ich es drinnen gehabt und da haben wir das gesehen, damit die Brustprothese raus. Und dann habe ich zu ihm gesagt, können wir nicht die Nekrosen auch gleich mit entfernen? Wir sind einmal da drinnen. Und das war für uns damals der Anfang der Nekrosektomie in Jena.
Toll. Ja, no? Ja, und inzwischen ein absoluter Standardeingriff. Eben, eben. Also sogar als Leitlinie, als in erster Wahl, also auch ganz klar genannt, weil es die geringsten Komplikationen hat. Hatten wir ja auch in dem Podcast mit Matthias Löhr. Kannst dich vielleicht auch erinnern, wo er gesagt hat, dass da mehr oder weniger die Endoskopie, auch was die Pankreatologie betrifft, relevant worden ist. Ich habe mir immer so ein bisschen gedacht, wir sind ja dann immer aggressiver geworden, ja, wie du selber schon sagst. Also zuerst die Zysten punktieren, dann auch mal Pigtail reinlegen, dann auch mal weiter aufdehnen und reingucken. Was denkst du denn oder was hältst du denn davon, von der Theorie, dass man gesagt hat, durch diese Nodes-Hype, was ja Nodes ist ja tot, das wissen wir ja alle, was keinen Benefit hatte. Aber hat es nicht vielleicht doch so einen Effekt gehabt, dass wir irgendwie mutiger geworden sind, was die endosonografischen gesteuerten Interventionen betrifft? Was denkst du?
Ja, ich denke schon, dass das, aber du brauchst ja, wenn du, sagen wir mal, Grenzen überschreitest, immer jemanden, der schützend, sagen wir mal, die Hand über dich hält. Und das war ja damals noch nicht en vogue, dass du mit dem Endoskop dann in Räume reingehst, wo vorher nur der Chirurg drin war unter uns. Ja. Also ich denke schon, dass wir, wenn man sowas anfängt, dass man das mit seinem chirurgischen Kollegen besprechen sollte, falls irgendwas schief geht.
Klar,
mittlerweile mache ich das jetzt auch nicht mehr, weil die Leitlinie ja so ist, auch bei der Cholangiodrainage, Gallenblasendrainage, GE, dass man das machen kann. Man muss jetzt nicht unbedingt den Chirurgen bei jeder Intervention fragen, aber es ist sinnvoll, einen freundschaftlichen Chirurgen im Hintergrund zu haben, der dann das eine oder andere Problem löst, ne, wenn es dazu kommt.
Richtig, wird auch demnächst ein Thema des Podcasts sein, weil ich bin ja der Meinung, so viel schon weg, dass sich ja da die Verhältnisse umgedreht haben. Es wird ja so, früher hat der Chirurg uns den Rücken freihalten müssen, inzwischen ist es ja fast umgekehrt.
Genau.
Aber wird ein extra Thema sein, was ich dann auch mit dem Chirurgen besprechen werde. Jetzt hattest du ja schon gesagt, das hat ja dann eine unglaubliche Dynamik bekommen, also von dem Pseudozysten, von der Nekrosektomie dann auch zu den Gastroenterostomie, was ja wirklich auch wieder ein ganz anderes Kapitel ist, ja, also dass wir plötzlich da mehr oder weniger rein operativ auch irgendwie tätig sind, um zum Beispiel jetzt auch da einen Kurzschluss herzustellen, was ja früher undenkbar war. Dann hattest du auch gesagt, die Gallengangsinterventionen, da war ja auch immer noch die PTCD und sonst gar nichts. Das hat ja auch eine unglaubliche Dynamik bekommen, weil es einfach sinnvoll ist. Die Patienten danken es einem halt. Ja, das ist ja immer so oft das beste Argument. Ich habe so eine Frage beziehungsweise so ein kleines Problem, was ich manchmal bei dieser Methodik erkenne, wo ich dich auch fragen möchte, wie das bei euch gelöst wird. Ich denke, gerade bei den Gallengangsinterventionen spielt doch die Assistenz oft noch eine Rolle. Ja, weil wir, also wenn wir jetzt einen Hot Lump Stand, wie auch immer er heißt, da machen wir alles selber. Ja, also da muss man ja eigentlich gar nichts machen. Also wir machen die Freisetzung, alles komplett nur der Untersucher. Bei den Gallengangsinterventionen und wir werden ja nachher auch noch zum Ende noch bei den Gefäßinterventionen vielleicht auch noch ein paar Worte drüber verlieren, da sehe ich die Endoskopieassistenz als wirklich ganz, ganz kritisch an. Was denkst du? Oder wie ist es bei euch?
Also bei mir ist es so, dass ich mache alle Interventionen in der ERCP. Da steht also, der Endosonographiegerät steht da, Röntgengerät mhm. hast du da. Dann habe ich immer drei Schwestern im Raum. Mhm. Und die eine Schwester sitzt oben am Kopfende des Patienten und hält nur das Endoskop fest mhm. und spritzt nicht mal Propofol.
Ah, ja.
Und das heißt, ich stelle das ein, endosonografisch das Bild und sag zur Schwester, du bist die Wichtigste im Raum, du hältst mir das so fest, wie ich dir das jetzt gebe. Und die guckt die ganze Zeit auf das Ultraschallgerät, auf das und das Sonobild und mhm. hält das Gerät so fest, weil das ist entscheidend, du hast ja nur zwei ja. Hände. Und ich halte ja, das Endoskop ja. fest und dann nehme ich praktisch die Intervention und dann nehme ich irgendwelche Drähte rein oder was weiß ich oder die Lams. Aber entscheidend ist, dass das Bild stehen bleibt. Also brauchst du jemanden am Kopfende. Dann brauchst du die zweite Schwester, die die Handreichung macht. Drähte, Ringmesser, Lams, Prothese mhm. etc. pp. Und dann brauchst du halt noch einen dritten, der die Sedierung macht und das ringsrum. Also das macht mhm. ist wirklich von Vorteil, wenn du drei im Raum hast.
Guter Hinweis, denke ich, ja. Vor allem, also ich sehe es manchmal auch, man braucht sicherlich auch eine erfahrene Assistenz, auch was das Drahtführen betrifft.
Ja,
das
ja.
ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Weil ja doch dann manchmal, mit der Draht, der muss ja nur, wenn du vom Magen kommst, nur eine Schlaufe machen,
ja, genau.
irgendwie, wenn du Instrument wechselst und dann darfst du wieder von vorne anfangen.
Aber ich führe den Draht selbst, Alex.
Mhm. Aber wenn du einen Wechsel machst, muss ja irgendjemand.
Wenn du einen Wechsel machst, dann müssen wir stopfen, wie das immer so heißt, stopfen. Die Schwester ja. muss hinten den Draht nachführen
genau.
und du gehst mit dem, aber die Drahtmanipulation mache ich selbst.
Naja, aber gerade bei dem Stopfen, Wechseln ist es ja,
da mal,
wenn da die Koordination nicht stimmt,
das stimmt,
ja, also ihr seid ein eingespieltes Team, ihr macht es wahrscheinlich schon kleinhirngesteuert,
ja,
so wie sich das anhört, aber wenn da die Koordination nicht stimmt, dann hast du ganz schnell den Draht draußen.
Ja, das stimmt.
Oder der macht eine Schlaufe und dann geht's wieder los. Also ich sehe das als wirklich wichtig an, aber ich sehe schon, ihr macht ja so viel, dass ihr wahrscheinlich schon so ein gutes Team seid. Wann hast du denn angefangen mit deinen ersten GEs oder Gallengangsdrainagen?
Die Gallengangsdrainagen machen wir seit 2002. Der Giovannini hat die erste 2001 gemacht, das weißt du, und wir haben 2002 mhm. angefangen. Jetzt mittlerweile, dieses Jahr werden wir die 700er Marke knacken. Beim Pankes ist nicht so, beim Pankes haben wir jetzt 210 mhm. Patienten ungefähr gemacht. Nur das Problem beim Pankes ist, dass du, da hast du genau das Problem, was du sagst mit dem Draht, weil der Weg im Pankesgang ist nicht so groß und da hast du praktisch maximal 4 Zentimeter Draht im Pankesgang und das ist ratzbatz, rutscht da wieder raus, fängst du von vorne an.
So ist es, ja.
Und die technische Erfolgsrate bei Gallengangsdrainagen liegt bei uns so bei 95%. Klinischer Erfolgsrate ist identisch, aber beim Pankers ist es halt 75% Drainageerfolgsrate. Klinischer Erfolgsrate ist ein bisschen besser, liegt bei 85%, weil wir schneiden halt auch rein. Ne? Wir schneiden durch den Magen in den Pankersgang und dann kriegst du den Stent nicht rein, aber trotzdem hast du eine Fistel gemacht und aus dem Grunde werden die wahrscheinlich klinisch besser. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Naja, dass man für Entlastung sorgt dann doch oder so, ja. Du hast ja auch das Ringmesser ja auch selbst entwickelt, heißt ja auch immer so schön, steht
schön,
auch auf der Verpackung drauf, Ringmesser nach Professor Dr. Uwe
Will. Ja, ja.
Sind wir schon bei den Geräten, ist ja auch sowas, also ich glaube, das ist Ringmesser, gerade bei Interventionen am Pankreas und auch beim Gallengang benutze ich es eigentlich immer, weil ich wirklich finde, es ist extremst hilfreich, also viel besser, als wie jetzt irgendwie da mit einem Bougie oder sowas nachzukommen, gerade wenn die Wegstrecke so klein ist. Schon mal eine wichtige Innovation für die Intervention. Was könntest du dir denn noch vorstellen? Also wir haben jetzt die Lumps besprochen, die Lumen Opposing Metal Stands. Wir haben die Hot Lumps besprochen. Wir haben das Ringmesser besprochen. Was könntest du dir denn noch vorstellen? Du bist ja auch ein kreativer Kopf, innovativer Kopf.
Ich sag mal so, die LAMs haben sicher ihre Berechtigung bei allem, wo wir luminale Verbindungen schaffen. Das ist also Chylodoro Bulbostomie, das weißt du, das ist ein gecoverter Stand, das geht ganz schnell, bist du in 5 Minuten fertig. Ja. LAMs macht Sinn bei der Gallenblase natürlich auch. Mhm. LAMs ist sinnvoll, der 2 Zentimeter, wenn du eine GE machen willst. Mhm. Wir machen das nicht mit diesem Doppelballonsystem, sondern wir füllen das einfach mit Wasser auf, dann Buscopan und oder Glucagon und dann machen wir das ganz schnell rein. Das ist also, das ist der sicher, das LAMS ist wichtig, wenn du praktisch Lumina verbinden willst. Mhm. Das Ringmesser ist sicher sinnvoll, wenn du Drahtabschilferung vermeiden willst. Mhm. Also ich mache nie Manipulationen über die Nadel mit meinem Draht, immer über das Ringmesser und das schilfert nichts ab. Dann die Rückwärtsdrainagen, Hepatikogastrostomien, die machen wir praktisch mit diesen partiell gecoverten Stent, Hanaro-Stent.
Giobor heißt der,
Wir nehmen die andere Firma von der anderen Firma.
Ist egal.
Auf luminaler Seite des Magens ist praktisch so ein, genau so ein großer Flap wie so ein LAMS. Das heißt, der rutscht ja nicht mehr ab.
Ja, ja.
Und der Vorteil ist, dass du innen einen Widerhaken hast. Das heißt, du kannst bei der Freisetzung ziehen, ohne dass der dir rausrutscht.
Ja.
Weil das Problem beim Rückwärtsdrainage retrograd ist halt die Region zwischen Magen und zwischen Leber.
Ja, ja.
Und wenn da der Stent kommt und sitzt sich frei, dann schiebt er sich raus aus dem Magen, weil er dann so ein Bonbon bildet, sage ich immer. Das heißt, du musst ein bisschen gegenziehen, dass der nicht wegrutscht.
Das sind schon so Tricks, wie ich glaube, wir können auch alle da uns noch lang drüber unterhalten, über so die kleineren Katastrophen, die wir da auch schon erlebt haben.
Genau.
Aber trotzdem, sag ich mal so, du hattest ja schon gesagt, Ringmesser und Draht. Kann man sagen, man ist mit dem Zubehör, was es jetzt so gibt, zufrieden? Also ich denke mir zum Beispiel immer, du sagtest ja schon, du manipulierst nie über die Nadel, weil der Draht abschilfert. Kenne ich, habe ich auch schon erlebt, dass du dann 2 so kleine Drahtfragmente dann in der Leber liegen hast, ja. Aber ich denke mir mal, kann man nicht so eine Art, wie so eine, wenn man jetzt einen Venenzugang legt, der hat mir auch immer noch so eine Plastikhülse, die man vorschiebt, ja, wo das einfach dann nicht mehr so abschilfert. Also ich denke mir halt gerade bei der Gastrohepatikostomie ist ja die Position oft so wackelig. Ja. Du sagtest selber, du hast extra eine Assistenz im Raum, die nur das Gerät hält. Da macht der Patient mal einen tiefen Atemzug und dann bist du schon wieder ganz woanders, ja. Da bräuchte man, glaube ich, noch ein bisschen Unterstützung, ja.
Ja, sagen wir so, der Patient wird weiter atmen, egal was wir machen.
Ja.
Ob du den Anästhesisten dazu holst oder nicht, das ist egal. Ich punktiere, lege den Draht vor und sobald er geht. Und dann gehe ich mit dem Ringmesser rein und dann hast du eigentlich den sicheren Zugang, den du meintest. Man darf es nicht ganz so kompliziert machen unter uns. Also ich mache jetzt keine Ballondilatation, wenn ich in die Leber reingehe, das brauchst du auch nicht, weil das Ringmesser schneidet bis 6 French hoch.
Ja.
Und diese Trägersysteme, die sind 7 French und die kriegst du immer rein.
Ja.
Das Problem, was ich sehe, ist praktisch, ich habe immer so ein bisschen Bammel bei der GE unter uns.
Ja.
Weil du, wenn du schneidest, bist du kurzzeitig blind.
Mhm.
Und wenn dir hinten der Dünndarm dann wegrutscht und du bist praktisch in der freien Bau, das ist noch ein, da hätte ich schon gedacht, dass man vielleicht irgendwas entwickelt, wo man den Dünndarm fixiert.
Ja,
aber da ist mir bis jetzt nichts eingefallen.
Ja, ist mir auch schon passiert. Wir haben ja dann Gott sei Dank, sage ich mal, auch noch Methoden, wie wir die Löcher wieder zukriegen können. Ja, es ist ja eh eigentlich erstaunlich. Ne? Also wenn man sich so, wie wir uns jetzt unterhalten, Löcher hier zwischen 2 Därmen, ja, oder das ist ja eine Diskussion, die wäre ja, glaube ich, bis vor 5 Jahren wäre die wahrscheinlich gar nicht so richtig denkbar gewesen. Ja. Ich meine, aber ich glaube, wir müssen schon festhalten und du sagst ja selber, du hast ja hier wirklich unglaubliche Erfahrung und hunderte von Fällen und ich glaube, es ist schon sowas, was wir vielleicht jetzt auch hier festhalten müssen, nicht, dass jetzt jeder am nächsten Tag nach des Podcasts irgendwie denkt, Mensch, das mache ich jetzt auch.
Nein.
Also das ist, glaube ich, auch wichtig festzuhalten.
Ich meine, dafür gibt es ja auch die Leitlinien, die dir klar die Richtlinie geben und sagen, was du machen darfst als Zentrum, da musst du halt gucken, was hast du für ein Einzugsgebiet, wie viele ERCPs machst du im Jahr, wie ist dein Patientenklientel und du solltest schon im Zentrum sein, wo du 800 bis 1000 ERCPs machst und vielleicht 1000 Endosonos.
Ja.
Wir machen ungefähr 20% Intervention bei unseren Endosonos, eher 30%.
Mhm.
Also das ist schon, also man sollte sich schon auf irgendwas spezialisieren. Wenn du 50 oder 100 Endosonos im Jahr machst, dann macht die Intervention zu Beginn keinen Sinn aus meiner Sicht.
Sehe ich auch so, dann lieber die Finger davon lassen.
Genau.
Uwe, vielleicht vielleicht noch als Ausblick, vaskuläre Intervention.
Ja.
Was kommt denn da auf uns zu?
Ja, da gibt es ja diese Intervention an den Varizen, Fundus Varizen, die gibt es ja schon seit ungefähr 10 Jahren, was wir als Ultima Ratio auch machen, wenn du mit Histoclö nicht alleine klarkommst. Der Vorteil ist halt, dass du gezielt in diese Varize deine Coils ablegst und gegebenenfalls auch Histoclö spritzen kannst, gezielt unter Sicht, was wir ja endoskopisch nicht machen. Wir wissen ja nie, wo das Histoclö dann hingeht. Wir machen den Palpationsversuch und gucken, ist die jetzt fest? Ja, nein. Ja. Aber in der Endosono siehst du es ja. Du kannst farbdoppler-sonografisch sehen, ist die jetzt zu? Ja, nein. Wo sind noch welche Varizen? Das ist sicher im Kommen, was man machen kann. Dann vielleicht die Pseudoanarismen, aber das ist Rescue-Therapie aus meiner Sicht. Wenn du praktisch Hemosuchus pangeticus hast als Notfall und bist praktisch in der ERCP und was machst du da? Du hast ja die Endosono eh da vor Ort.
Ja.
Man könnte jetzt die Papille zuklippen, dass es nicht weiter blutet. Aber die Ursache ist ja das Aneurysma, was dahinter steckt.
Ja.
Und wir haben damals, da habe ich den Radiologen geholt, als ich sowas hatte. Mhm. Und der Radiologe sagt, der liegt doch einmal da auf deinen Tisch und schau dir das Aneurysma an und ich hole dir jetzt die Coils und er hat mir die Coils geholt und ich habe die Coils durch die 19er Nadel durch. Und wir haben unter Sicht gesehen, dass die Blutung dann zum Stehen gekommen ist, beziehungsweise dass das Aneurysma nicht mehr perfundiert war.
Ja.
Und das ist vielleicht als Rescue-Therapie eine gute Möglichkeit, um in so einem Fall dann zu agieren.
Toll. Was hältst du von den neuen Verfahren jetzt zur Druckmessung? Gibt's ja auch was, was so langsam hochkommt?
Also unter uns, da halte ich eigentlich nichts davon.
Mhm.
Wenn du guten Ultraschall machst, musst du mit Ultraschall eine Leberzirrhose erkennen.
Ja.
Und du kannst auch mit Ultraschall erkennen, ob der eine portale Hypertension hat, ja, nein.
Ja.
Das musst du als guter Sonografiker in der heutigen Zeit mit den modernen Geräten erkennen. Auch mit der Elastographie kriegst du das raus. Du kriegst auch die Umgehung raus. Du hast Endoskopie, du siehst, ob der Varizen hat. Warum soll ich jetzt mit unsterilen Techniken in die Pfortader stechen, beim Patienten, der eh schon eine portale Hypertension hat, wenn ich das weiß, welche therapeutische Konsequenz hätte das jetzt?
Mhm.
Ich sehe die therapeutische Konsequenz nicht.
Ich glaube, der Grund ist, dass man halt vergleicht mit der HVPG, also mit der Verschlussdruckmessung letztendlich, um halt einfach auch die Therapie zu monitoren, jetzt bei einer Beta-Blocker-Therapie oder sowas in der Richtung. Ja.
Aber stell dir mal vor, du müsstest dann jedes Mal den Patienten reinstechen und dann, ob du noch ein bisschen Beta-Blocker erhöhen sollst, ja, nein. Das würde ich mir nicht machen lassen unter uns.
Na gut. Ja, Uwe, wir sind leider schon am Ende. Ich glaube, wir könnten noch viel, viel drüber reden. Und ich glaube, das sind ganz, ganz tolle, wertvolle Hinweise, die du da geliefert hast. Und ich möchte mich da auch nochmal bedanken, als einer, dass du ja wirklich derjenige bist, der hier auch, sage ich mal, für die deutsche Endoskopie da die Fahne nach oben hält und auch die Messlatte nach oben gesetzt hast. Also weil du wirklich sicherlich auch dir Dinge getraut hast, die vielleicht jetzt andere nicht so angehen würden. Und das Thema hast du ja schön dargelegt. Also von dem reinen diagnostischen Tool, was gar nicht mal so besonders gut war, zu Zukunft der interventionellen Endoskopie. Ich denke schon, dass da wahrscheinlich noch mit am meisten sich die nächsten Jahre abspielen wird. Oder was denkst du?
Ich denke, das folgende Szenario könnte ich mir vorstellen. Dass du, wenn du Patienten hast im palliativen Setting, die kommen rein, du machst einen Ultraschall, du siehst, der hat Lebermetastasen am Pankreaskarzinom, kann nicht mehr essen, Magen ist zu, Gallengang ist zu, ich gehe da rein und mache primär eine endosonografisch gesteuerte Cholecystectomie oder Hepatikogastrostomie, je nachdem, was möglich ist, und mache in gleicher Sitzung eine Gastrojejunostomie. Primär in gleicher Sitzung. Das stelle ich mir so vor, weil du hast kein Problem mit Pankreatitis. Wenn du sicher bist, ist das eine komplikationsarme Technik und der Patient kann wieder essen, der Ikterus verschwindet. In gleicher Sitzung könnte man gegebenenfalls noch punktieren, wobei das können wir natürlich von außen viel besser, wenn du Metastasen hast in der Leber. Das muss man nicht endosonografisch machen. Also ich denke mir, in einer Sitzung palliatives Setting, was früher der Chirurg gemacht hat, das machen wir jetzt.
Ja.
Und wenn du den Vergleich siehst, wenn du die Patienten am nächsten Tag siehst nach einer GE, da fangen die frühs an zu trinken und am Abend fangen sie an zu essen. Da ist der Stent dann auf 1,5 cm auf.
Ja.
Wenn du Patienten hast nach einer chirurgischen GE, dann essen die vielleicht eine Woche später. Na, wenn sie Glück haben, ne? Bei uns essen sie am nächsten Tag.
Ja, es ist spannend. Also ich glaube, gerade bei diesem palliativen Setting ist da wirklich viel noch drinnen, was man machen kann.
Genau.
Uwe, das war ein ganz toller Podcast. Vielen Dank für die ehrlichen Worte, für die sehr kompetenten Worte auch. Danke nochmal an dich. Du wirst dich dann bald selbst hören.
Das
im Auto hast du gesagt. Ja,
ja, genau.
Und den Rest unserer Zuhörer neben Uwe Will sage ich auch danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat auch Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie Kommentare haben, bitte teilen Sie uns diese gerne mit. Und ansonsten freue ich mich auf ein Wiederhören in 14 Tagen. Bis dahin, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.